Der Bergpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergpodcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Strom kommt aus der Steckdose und das Wasser aus der Leitung. So einfach ist das auch auf der Hütte, naja, zumindest für uns Gäste. Für die Wirtsleute und die DAV-Sektionen als Besitzerinnen der Hütte steckt aber natürlich viel mehr dahinter. Die allermeisten Alpenvereinshütten sind nämlich nicht ans Strom- oder Wassernetz angeschlossen. Sie müssen sich in Insellage selbst versorgen. Viele Hütten legen dabei besonderen Wert darauf, die Umwelt nicht zu belasten. Eine davon ist die Greizer Hütte, die deshalb auch mit dem Umweltgütesiegel der Alpenvereine ausgezeichnet ist. Wie die Hütte Strom erzeugt, wie das mit dem Abwasser funktioniert und was alles für einen umweltfreundlichen Betrieb der Hütte beachtet werden muss, schaut sich Cornelia Kress in dieser Folge an. Viel Spaß beim Zuhören.
Ganz hinten im Fleutengrund in den Zillertaler Alpen, umgeben von 3000ern und unweit der Grenze zu Südtirol, liegt die Greizer Hütte. Sie ist Stützpunkt für Hochtouren und alpine Kletterrouten oder auch für ausdauernde BergwanderInnen, die auf dem Berliner Höhenweg unterwegs sind. Und sie ist ausgezeichnet mit dem Umweltgütesiegel der Alpenvereine, das besonders umweltfreundliche und vorbildliche Hütten kennzeichnet. Seit 1996 gibt es das Siegel schon, das inzwischen 133 Alpenvereinshütten tragen. Eine Jury aus Ehrenamtlichen überprüft, ob die Hütten die Kriterien einhalten. So eine Überprüfung findet natürlich statt, bevor das Siegel verliehen wird. Aber auch wenn eine Hütte die Auszeichnung schon hat, wird alle 5 Jahre geschaut, ob die Hütte immer noch nachhaltig wirtschaftet. Und genau auf so eine Wiederholungsprüfung auf der Greizer Hütte nehmen wir euch in dieser Folge mit.
Sektion Greizitz-Matrewitz, Greizer Hütte. Hüttenwirt ist der Herbert. Und wir haben hier die Wiederholungsprüfung. Das Prüfdatum, heute ist der 20.06.2022. Mitglieder der Jury. Heinrich Kreuzinger und der Rainer Kruse. Also das sind hier die ganzen Daten, die wichtig sind, um den Verbrauch und auch die Klimaneutralität der Hütte zu bewerten. Deswegen sind ja Energieverbrauch, CO2-Äquivalent, Hüttenversorgung und so weiter.
Das ist Rainer Kruse. Er ist Sprecher der Umweltgütesiegel-Jury und prüft die Alpenvereinshütten schon seit 20 Jahren. Mit dabei ist auch sein Jurykollege Heinrich Kreuzinger, Roland Stierle, der als Mitglied des DAV-Präsidiums zu Gast ist, die Hüttenwirtsleute der Greizer Hütte Herbert und Irmi und der Hüttenwart der Sektion Hans Geier. Das Umweltgütesiegel berücksichtigt verschiedene Bereiche.
Ich muss sagen, gibt es ja 2 Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, der Alpenverein, die Sektion muss dem Wirt eine Hütte zur Verfügung stellen, die sehr gut wirtschaften kann. Einschließlich der Kläranlage, einschließlich der Wasserversorgung, einschließlich der Abwasser- und der Energieversorgung. Das ist ja Sektion- oder Alpenvereinsgeschichte. Euer Part ist, dass ihr mit dem Zeug dann super arbeitet und uns hier sehr gut verpflegt, mit sehr wenig CO2-Ausstoß. Das ist dann, und dass ihr das super macht.
Auf der einen Seite muss die Infrastruktur der Hütte also eine nachhaltige Bewirtschaftung ermöglichen. Auf der anderen Seite müssen die Wirtsleute ihren Betrieb umweltfreundlich organisieren. Dabei werden 7 verschiedene Kategorien berücksichtigt. Energie- und Klimaschutz, Trinkwasser und Abwasser, Abfall, Luft, Lärm, Bauausführung und Hüttenbetrieb und Hüttenumfeld.
Es gibt Muss- und Soll-Kriterien. Die Muss-Kriterien, die muss eine Hütte erfüllen, da gibt es kein Pardon. Und dann gibt es Soll-Kriterien, da müssen mindestens 25 Punkte erfüllt werden. Das geht also nach Punkten. Man kann 1 Punkt, 1,5 oder auch 3 Punkte dann dafür bekommen, für jedes erfüllte Kriterium. 25 müssen erreicht werden, die Höchstzahl ist 75 Punkte. Und da gibt es natürlich auch viele Hütten, die sind da sehr gut in den Soll-Kriterien, erfüllen sehr hohe Punktzahl. Aber dass eine Hütte nur 25 Punkte, also das Mindestmaß erfüllt, das habe ich noch nie erlebt.
Noch einmal zusammengefasst. In jeder der 7 Kategorien gibt es verschiedene Kriterien, die erfüllt werden müssen und Kriterien, die Pluspunkte bringen, wenn sie erfüllt werden. Zusätzlich zu den Muss-Kriterien muss eine Umweltgütesiegelhütte auch einige Soll-Kriterien erfüllen und dabei mindestens 25 von 75 möglichen Punkten sammeln.
Wir haben jetzt hier diese Kriterienliste, die kennt ihr ja auch. Das sind diese 12 oder 13 Seiten, die wir dann später durchgehen. Wir haben auch die Liste der Wasch- und Reinigungsmittel, genau. Die habe ich auch schon angeschaut. Und das Abfallwirtschaftskonzept habt ihr auch dabei. Ja, alles vollständig. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Prüfbogen kommen, das Wetter ist so schön, man hat schon mal angedeutet, machen wir erstmal einen Rundgang um die Hütte, dass wir mal sehen, schauen können, wie die Hütte von außen ausschaut. Und dann setzen wir uns nochmal her und dann fangen wir mit der eigentlichen Arbeit an. Und wenn wir dann den Prüfbogen fertig haben, gehen wir dann noch die Hütte durch, dass wir die Lager uns anschauen und die Papiersorten und so weiter und so weiter.
Wir starten also unseren Rundgang. Dabei kommen wir an vielen Orten vorbei, die wir als normale Hüttengäste noch nie gesehen und wahrgenommen haben. Aber hört selbst. Wir beginnen beim ersten Block des Kriterienkatalogs. Energie- und Klimaschutz. Der Prüfbogen sagt, dass Erdölprodukte, Kohle oder Kohlebriketts als Energieträger nicht zulässig sind. Mit einer kleinen Ausnahme, nämlich bei den Notstromaggregaten. Im Regelbetrieb müssen aber erneuerbare Energien genutzt werden oder, wo es wegen der sonstigen Infrastruktur sinnvoll ist, gasbetriebene Blockheizkraftwerke. Wenn ausschließlich Erneuerbare die Energieversorgung der Hütte sicherstellen, gibt es Pluspunkte. So ist es hier auf der Greizer Hütte. Wir sehen einige Photovoltaikpaneele und besuchen das Kleinwasserkraftwerk der Hütte. Hier wird es zwar ein bisschen laut, aber die Hüttentechnik hier oben ist wirklich spannend und liefert auch Anlass für einen kleinen historischen Exkurs.
Heinrich, schau mal rein. Tolle Sache. Klimaneutral.
Für das Alter immer noch in ganz gutem Zustand. Ich meine, das ist Baujahr 1938. Es ist zwar ziemlich viel schon ausgetauscht, aber das Grundgebäude und die Grundkomponenten sind immer noch von da. Ist dann leider nur 39 für ein paar Monate in Betrieb und dann war es fast 10 Jahre stillgelegt. Aber wir waren eine der wenigen Hütten, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg Strom hatten.
Die Hütten sind doch dann alle beschlagnahmt worden vom Österreich.
Erstmal von der Wehrmacht. Die waren zum Teil Ausbildungs- oder hier die Grenze zu Italien war ja Sperrgebiet. Und dann ist es halt von Österreich. Und die haben das dann also ab 1950 quasi leihweise an die Sektion zum Betrieb. Aber nachdem wir ja ostdeutsche Sektion sind, war das etwas schwieriger. Das heißt, die Sektion hat dann die Hütte effektiv erst 1972 oder so zurückgekauft vom ÖAV. Seitdem sind wir wieder Herr im Haus. Und sobald wir es zurückgekauft hatten, wurde dann hier der Anbau im westlichen Teil gemacht, mit der neueren Gaststube und den neueren Zimmern. Und wo jetzt oben die Sanitärräume oder wo auch die Sanitärräume sind.
Wow, nicht schlecht. Seit über 80 Jahren wird hier also Strom aus Wasser erzeugt. Zusammen mit der Photovoltaikanlage wird hier genug Energie für den gesamten Hüttenbetrieb gewonnen. Nur in seltensten Fällen muss das Notstromaggregat angeschaltet werden. Vielleicht einmal pro Saison, erzählt uns der Hüttenwart Hans. Ein Kleinwasserkraftwerk und Photovoltaik liefern also die Energie für die Greizer Hütte. Wie schaut es auf anderen DAV-Hütten aus? Oft gar nicht so anders. Nur wenige Kategorie 1 DAV-Schutzhütten haben Netzanschluss. 35, um genau zu sein, von über 160. Neben Wasserkraft und PV kommen oft Blockheizkraftwerke zum Einsatz. Sie funktionieren gar nicht so anders als Kohlekraftwerke und sind trotzdem viel umweltfreundlicher, weil sie erstens in der Regel Pflanzenöl als Brennstoff nutzen und zweitens nicht nur Strom erzeugen, sondern gleichzeitig auch die Wärme genutzt wird. So ist dann der Wirkungsgrad sehr hoch. Windenergie wird zumindest bisher noch selten genutzt und auf den meisten Hütten sind auch noch fossile Energieträger als Backup vorhanden, zum Beispiel für den Gasherd oder das Notstromaggregat. Aber auch wenn der Strom klimafreundlich erzeugt wird, Energiesparen ist trotzdem Pflicht, wenn man das Umweltgütesiegel haben will. Klimaanlagen sind ebenso verboten wie sowas wie Heizpilze im Außenbereich. Pluspunkte gibt's, wenn so weit wie möglich auf energieintensive Geräte verzichtet wird. Zum Beispiel, indem Getränke nur im Keller statt im Kühlschrank gekühlt werden. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Trinkwasser und Abwasser. Ziel der Regelungen ist, möglichst wenig Wasser zu verbrauchen und das Wasser dabei möglichst wenig zu belasten. Hütten, die nicht an die Abwasserversorgung angeschlossen sind, brauchen eine eigene Abwasserreinigung. Die hat auch die Kreizer Hütte, auch wenn sie dort unter einem Decknamen auftaucht.
Und hier ist dann unser Schmuckstück.
Das ist Schnapsbrennanlage.
Genau, die meisten denken, das ist die Schnapsbrennanlage. Das ist der Fettabscheider. Ich glaube, wir haben den größten Fettabscheider, den es auf Alpenvereinshütten gibt. Der hat also eine ständige kleine Heizung, damit das Zeug flüssig bleibt. Und dann wird halt, wenn der voll ist, das in so einen Plastikeimer gezogen, am besten mit Deckel, und der wird dann entsorgt.
Ein Fettabscheider bereitet das Abwasser aus der Küche für das eigentliche Klärsystem vor. Denn im Küchenabwasser ist relativ viel Fett vom Kochen enthalten und das lässt sich in größeren Mengen schlecht in einem ökologischen Klärprozess aufbereiten. Deshalb wird im Fettabscheider schon ein Großteil der Fettbestandteile aus dem Wasser gefischt und separat entsorgt. Etwa 2,5 Liter Eimer Fettabfälle fallen pro Saison auf der Kreizer Hütte an. Das vorgereinigte Abwasser fließt dann weiter in die Filteranlage. Dort werden die Feststoffe herausgefiltert. Ja, auch die unappetitlichen Feststoffe, die dann in den Filtersäcken gesammelt, getrocknet und entsorgt werden. Zum Schluss kommt das Wasser in die biologische Kläranlage, wo spezielle Bakterien für die Reinigung sorgen. Das so aufbereitete Wasser wird dann zurück in den Fluss oder Bach geleitet oder versickert. Pluspunkte beim Umweltgütesiegel gibt's, wenn das Wasser zum Beispiel für Toilettenspülungen in einem Kreislaufsystem wiederverwendet wird. Die normale Verschmutzung aus Küchen- oder Sanitärabwasserfiltern ist also kein so großes Problem. Allerdings haben die reinigenden Bakterien auch Ansprüche. Chemiekeulen wie chemische Rohrreiniger, Weichspüler, WC-Beckensteine oder chlorhaltige Reinigungsmittel sind auf umweltfreundlichen Hütten deshalb ein No-Go. Denn sie würden die Bakterien abtöten und die Abwasserreinigung würde nicht mehr funktionieren. Jetzt haben wir also unser Wasser durch die Aufbereitungssysteme wieder sauber und keimfrei gekriegt. Damit ist das Thema Abwasser erledigt. Wie aber sieht es mit dem Trinkwasser auf Hütten aus? Viele von euch wissen bestimmt, dass 1 Liter Teewasser auf einer Alpenvereinshütte 3 Euro kostet. Und oft bekommen wir die Rückmeldung, dass das ganz schön teuer ist. Verglichen mit den Preisen im Tal absolut, aber die Trinkwasserversorgung am Berg ist deutlich komplizierter, weil die Kategorie 1 Schutzhütten in der Regel keinen Wasseranschluss haben. Es braucht also Speicher, die zum Beispiel Niederschläge oder Schmelzwasser auffangen. Manche Hütten haben das Glück, eine Quelle in der Nähe zu haben, aber das kommt relativ selten vor. So oder so, das Wasser muss in der Regel mit UV-Licht keimfrei gemacht werden. Und es ist ein rares Gut. Kochen, trinken, Toilettenspülungen, Wäsche und Geschirr waschen, duschen, putzen. Die Liste, wofür wir Wasser verbrauchen, ist lang. Vielleicht zu lang. Besonders im vergangenen heißen Sommer, der auch noch auf einen recht schneearmen Winter folgte, hatten viele Hütten mit Wassermangel zu kämpfen. Die neue Prager Hütte musste sogar schließen, weil kein Wasser mehr da war. Umso wichtiger ist das Wassersparen. Und das wird auch bei den Kriterien des Umweltgütesiegels berücksichtigt. Ein Muss sind hier zum Beispiel reduzierte Wassermengen bei Toilettenspülungen oder Durchflussbegrenzungen der Wasserhähne und Duschen. Auch ein Pflichtkriterium, das euch bestimmt schon öfter untergekommen ist, Duschmarken. Lange unter der heißen Dusche stehen und dabei richtig entspannen, ist am Berg einfach nicht drin. Dafür ist das Wasser zu kostbar. Die Kreizer Hütte sammelt in der Kategorie sogar Pluspunkte, weil es gar keine Duschen für Gäste gibt.
Das Konzept habt ihr vorgelegt, das ist wunderbar. Das ist eigentlich alles ordentlich ausgefüllt, auch wo das Altöl entsorgt wird, steht hier auch im Abfallwirtschaftskonzept. Metallabfälle und so weiter, monatliche Entsorgung. Gefährliche Abfälle, die Leuchtstoffröhren, die müssen beim Sondermüll entsorgt werden und die Verwendung von Mehrweggebinden, getrennte Sammlung Papier, Glas, jawohl, ist alles so, wie es sein soll.
Hier prüft Rainer gerade das Abfallkonzept der Hütte. Dabei geht es um Müllvermeidung und die richtige Entsorgung. Oben auf der Hütte ist es deutlich aufwendiger als in unserem Alltag, denn der Müll muss von den Wirtsleuten ins Tal gebracht und dort entsorgt werden. Deshalb sind Einwegprodukte oder Portionsverpackungen auf umweltfreundlichen Hütten tabu. Damit sind die ersten 3 Kategorien geprüft. Von 7. Dafür sind die nächsten beiden, nämlich Luft und Lärm, relativ schnell abgehakt. Rauchverbot in der Hütte, check. Keine Duftsprays, check. Hüttenruhe, check. Schalldämmung an lauten Geräten wie Stromaggregaten, check. Kein Feuerwerk, check. Auch die Kategorie Bauausführung ist bei der Wiederholungsprüfung auf der Greizer Hütte recht schnell erledigt. Denn die beiden Muss-Kriterien betreffen nur Hütten, die im Winter geöffnet haben. Die müssen dann ordentlich isoliert und gedämmt sein, damit man nicht nach draußen heizt. Pluspunkte können alle Hütten sammeln, wenn zum Beispiel so gebaut wird, dass die Sonneneinstrahlung die Räume heizt, regionale Baustoffe verwendet werden und ein Großteil der Hüttenmöbel aus Holz ist. In der letzten Kategorie, Hüttenbetrieb und Hüttenumfeld, steht der tägliche Betrieb der Hütte auf dem Prüfstand. Von einem gepflegten Außenbereich der Hütte über die Informationen für Personal und Gäste bis hin zum Speisenangebot ist so einiges gefordert. Passend zu einer unserer letzten Podcast-Folgen rund ums Essen auf der Hütte schauen wir uns erst einmal die Kriterien zum Speisenangebot auf Hütten genauer an. Vegetarische Gerichte sind Pflicht, ebenso wie regionale Lebensmittel und regionaltypische Gerichte auf der Karte. Pluspunkte gibt's, wenn die Verpflegung einfach gehalten wird. Konkret, wenn es nur drei Hauptgerichte gibt. Auf diese Pluspunkte verzichtet die Greizer Hütte bewusst.
Ja, so ist eine Riesenauswahl
ja,
auch nicht.
Ist auch nicht die Riesenauswahl, aber
du bist halt was nur Strom. Die Leute wollen ja etwas mehr. Wir haben ein, zwei Fleischgerichte, zwei, drei Nudelgerichte und dann also ein Champignon oder Käse am Blättel und einen Kaiserschmarrn.
Und man muss halt auch was anbieten für den Gast, der zwischen den Essenszeiten kommt, der Nachmittag um drei kommt, der will ein paar Würstel oder eine Gulaschsuppe.
Der isst eine Suppe oder
was. Muss ich doch anbieten.
Also aber die Leute, die was 50 Stunden auf dem Weg sind, die haben einen Hunger. Ne?
Ja. Aber auch, wo die Speisekarte eine größere Auswahl bietet, sind noch Pluspunkte möglich. Zum Beispiel, wenn Bio-Lebensmittel verwendet werden. Oder wenn die Gäste informiert werden, wo die verwendeten Lebensmittel herkommen. Und da sind wir auch schon bei einem weiteren Bereich, den Informationen und Bildungsangeboten für Gäste. Wenn ihr das nächste Mal auf einer Hütte seid, die mit dem Umweltgütesiegel ausgezeichnet ist, findet ihr bestimmt einiges an Infos und Hinweisen, wie kleine Reminder, das Licht auszumachen, wenn ihr das Zimmer verlasst. Oder ein Schild im Waschraum, das euch bittet, möglichst wenig Wasser zu verbrauchen. Oder wo und wann die Busse vom Talort zum nächstgelegenen Bahnhof fahren. Das sind auch alles Kriterien, die von Umweltgütesiegelhütten erfüllt sein müssen. Übrigens sind die Kriterien, die beim Umweltgütesiegel überprüft werden, nicht einfach so ausgedacht. Rainer und Heinrich erzählen, wie die Kriterienliste entstanden ist.
Die Entstehung dieses Kriterienkatalogs, die ist ein bisschen langwierig. Die kam von der österreichischen Hotellerie. Die Österreicher haben diesen Kriterienkatalog, dann wollten den für die Hütten haben und da ja die Vereine gut zusammenarbeiten, sind wir dann dazugekommen und haben miteinander diesen Kriterienkatalog versucht, auf die Hütten anzuwenden.
Ich weiß noch aus der früheren Zeit, aus den 90er Jahren, hatte ich auf meiner Ankunft meiner beruflichen Arbeit mit dem Peter Weber zu tun gehabt. Und der Peter Weber hat dann erfahren, dass es beim Freistaat Bayern, beim Umweltministerium, eine Art Gütesiegel für Hotel- und Gaststättenbetriebe gibt. Und da hat er die Idee gehabt, dass man so etwas Ähnliches auch für die Hütten einsetzen könnte, um da eine gewisse Qualifizierung und auch eine Nachhaltigkeit einzurichten.
Angefangen hat es, glaube ich, auch mit der Hüttentechnik im Wesentlichen. Aber die Kläranlagen mussten ja alle entwickelt werden erst. Oder die Energieversorgung über die Rapsölmotoren. Das waren alles Phasen, das musste ja auch ausprobiert und entwickelt werden. Und da ist der Name der Peter Weber ist schon gefallen, war da ein Maßgebender vom Hauptverein, der das vorangetrieben hat. Und in dieser Phase ist dann auch mit das Umweltgütesiegel entstanden, dass man sagt, die Hütte ist, macht es gut, da können wir irgendwas tun dafür.
Es hat also eine Zeit gedauert, das Umweltgütesiegel zu dem zu machen, was es heute ist. Sozusagen eine Mischung aus österreichischen und deutschen Auszeichnungen für nachhaltige Hotels und Gaststätten, angepasst an die Gegebenheiten, die man auf Hütten findet. Übrigens werden die Jurymitglieder so umfassend geschult, dass sie sogar Hotels in Österreich zertifizieren dürften. Rainer hat uns aber glücklicherweise versichert, dass sie sich auch in Zukunft auf Alpenvereinshütten konzentrieren werden und nicht auf der Suche nach einem Nebenjob sind. Apropos Zukunft. Die Kriterien für das Umweltgütesiegel verändern sich mit der Zeit. Was heute geprüft und verlangt wird, ist nicht mehr das gleiche wie 1996. Einfach, weil sich unsere Umweltstandards und auch die Möglichkeiten weiterentwickeln. Und auch in Zukunft wird es Anpassungen geben. Zum Beispiel sollen Anfang 2023 einige Änderungen im Kriterienkatalog verabschiedet werden.
Ein wichtiger Punkt in der neuen Kriterienliste ist auch das Verhalten der Gäste und die Anreise der Gäste zur Hütte, dass die Gäste vorwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und dadurch auch die Klimabelastung gegenüber einem Pkw natürlich auch dann deutlich senken können, wenn man überlegt, 1200 Tagesgäste hat eine Hütte und die reisen alle mit dem Pkw an, dann ist es eine gewaltige Belastung des Klimaschutzes. Wenn die aber alle jetzt ein öffentliches Verkehrsmittel in Anspruch nehmen, dann werden etliche Tonnen CO2 eingespart dadurch.
Gut möglich also, dass ihr auf Hütten mit dem Umweltgütesiegel in Zukunft Vergünstigungen bekommt, wenn ihr mit Öffis anreist oder länger bleibt. Denn auch mit längeren Aufenthalten könnt ihr im Vergleich zu mehreren Tagesausflügen CO2 einsparen. Zurück in die Gegenwart. Die Kriterienliste ist abgearbeitet. Wie geht es jetzt weiter? Rainer als Sprecher der Umweltgütesiegeljury erstellt am Ende des Jahres einen ausführlichen Bericht über alle Prüfungen des Jahres. Dieser Jahresbericht ist dann die Entscheidungsgrundlage für das DAV-Präsidium, das das Siegel offiziell vergibt.
Und da in diesen Zusammenstellungen sind dann auch für jede Hütte unsere Empfehlung enthalten, ob wir die Fortsetzung empfehlen oder auch in einem Fall jetzt in diesem Jahr die Aberkennung des Umweltgütesiegels. Das können wir nur empfehlen. In den letzten Jahren hat sich aber herausgestellt, dass das Präsidium unseren Empfehlungen stets gefolgt ist.
Und der Bericht wird gar nicht so kurz. Auf 25 Ortsterminen war die ehrenamtliche Jury in diesem Jahr. Wir sagen danke, dass wir Sie auf einem davon begleiten durften.
Wenn ihr das nächste Mal auf einer Hütte mit Umweltgütesiegel seid, wisst ihr jetzt also, was alles hinter dieser Auszeichnung steckt. Übrigens könnt ihr die besonders vorbildlichen Hütten auch gezielt suchen. In der Hüttensuche auf alpenverein.de oder im Tourenportal Alpenverein aktiv könnt ihr jeweils Filter zu den verschiedenen Auszeichnungen aktivieren. Die beiden Seiten verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes. Und damit sind wir schon am Ende der letzten Folge dieses Jahres angekommen. Wir wünschen euch einen guten Rutsch und freuen uns, wenn ihr auch 2023 wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
Der Berg-Podcast.